Wolf Theis Soundshot. Einblicke und Analysen von einer der führenden Anwaltssozietäten in Mittelost- und Südosteuropa. Wolf Theis Soundshot. Einblicke und Analysen von einer der führenden Anwaltssozietäten in Mittelost- und Südosteuropa. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Wolf Theis Soundshot Podcasts. Die Podcast-Reihe, die euch über die neuesten rechtlichen Entwicklungen in Mittelost- und Südosteuropa informiert. Heute haben wir unsere Corporate M&A-Expertinnen Martina Edlinger und Jana Landhäuser wieder mit dabei. Denn die heutige Folge stellt die zweite Folge einer von uns geplanten Podcast-Reihe zu Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen dar. Die erste Folge wurde bereits am 11. Mai veröffentlicht, falls ihr sie euch anhören wollt. In dieser haben Martina und Jana euch bereits einen Überblick über die geplante EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen, landläufig auch als EU-Lieferkettengesetz bekannt, gegeben. In der heutigen zweiten Folge werden Sie unter anderem die wichtigsten Begriffe in Zusammenhang mit dem Richtlinienentwurf detaillierter beleuchten, auf die Sorgfaltspflichten für Unternehmen sowie weitere gesellschaftsrechtliche Aspekte und Pflichten näher eingehen und das spannende Thema des Shareholder Activism kurz besprechen. Viel Spaß beim Zuhören!
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe zu der Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Landläufig auch das EU-Lieferkettengesetz genannt, beziehungsweise die Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Wir werden in dieser Podcast-Reihe das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und insbesondere hinsichtlich verschiedenen Branchen betrachten und werden dazu auch mit einigen Experten sprechen. Wobei wir teilweise auch über den reinen Richtlinienentwurf hinausgehende ESG-bezogene Themen betrachten und diskutieren werden. Ich sitze hier mit Jana Landhäuser und mein Name ist Martina Edlinger und wir sind beide im Corporate M&A-Team von Wolf Theis. In der letzten Folge haben wir euch ja bereits einen kurzen Überblick über den Richtlinienentwurf und den aktuellen Stand im EU-Gesetzgebungsverfahren gegeben, beziehungsweise einige kritische Aspekte beleuchtet. Heute wollen wir wesentliche Punkte noch genauer besprechen und Themen, die wir bei unserer allgemeinen Übersicht vielleicht nur kurz gestreift haben, konkretisieren. Für alle, die heute neu dazukommen, worum geht's denn? Die Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit soll Handel und Industrie dazu verpflichten, über die gesamte Produktions- und Lieferkette sicherzustellen, dass Verletzungen von Menschenrechten ausgeschlossen sind, Umweltstandards eingehalten werden und keine Geschäftspraktiken angewendet werden, die den Klimazielen der Europäischen Union zuwiderlaufen. Werden diese Prinzipien verletzt, so können die Unternehmen sowie auch das Management, die Führung zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen werden. Und das mit teils sehr weitgehenden Maßnahmen. Das haben wir das letzte Mal schon kurz angesprochen, werden wir heute aber nur weiter konkretisieren. Ganz kurz zum Stand, und damit greifen wir auch das letzte Mal Besprochene auf, fügen aber die neuesten Entwicklungen dazu. Der Entwurf wird seit der Veröffentlichung zu Beginn 2022 viel diskutiert. Im November 2022 hat der Rat ja aufbauend auf dem Entwurf der Kommission seinen Vorschlag veröffentlicht. Im Februar 2023 hat dann der Umweltausschuss des EU-Parlaments nach Begutachtung des Entwurfs für strengere Regeln für Umwelt und Klima gestimmt. Und am Dienstag, am 25. April, hat sich auch der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments mit großer Mehrheit für strengere Sorgfaltspflichten ausgesprochen. Der geänderte Text bringt massive Verschärfungen. So soll der Kreis der erfassten Unternehmen, der Umfang der Sorgfaltspflichten, die Haftung der Geschäftsführung sowie auch die Strafen teilweise signifikant verschärft bzw. ausgeweitet werden. Die wichtigsten Eckpunkte dazu ganz kurz. So sollen aktuell mehr Unternehmen erfasst werden, das heißt die Schwellen für den Anwendungsbereich gesenkt werden. Die Definition der Wertschöpfungskette soll ausgeweitet werden und soll nur noch geschäftliche Aktivitäten umfassen, also das ist die sogenannte Chain of Activities. Der Austausch mit Stakeholderinnen soll nun verpflichtet vorgesehen werden. Das ist das sogenannte Engagement Policy. Weiter sieht der Entwurf des Rechtsausschusses vor, dass umsatzabhängig hohe Strafen verhängt werden können. Und ähnlich in Deutschland soll auch ein Verbot aufgenommen werden, künftig an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen zu dürfen. Das Thema ist, wie bereits letztes Mal angesprochen, noch viel diskutiert. Insbesondere die Haftung der Geschäftsführer ist ein großer Zankapfel. So hat der Rechtsausschuss in seinem aktuellsten Entwurf die persönliche Haftung wieder aufgenommen und hat die ausgeweitet bis hin zur Verfolgung und Erreichung von Klimazielen. Der nächste Schritt ist dann die Behandlung im Europäischen Parlament. Die wird aller Voraussicht nach im Mai, Juni stattfinden. Und wir werden jedenfalls Updates dazu geben.
Vielen Dank, Martina, für die Einführung. Zuerst wollen wir auf zentrale Begriffe des Entwurfs detaillierter eingehen und fangen an mit etablierten Geschäftsbeziehungen. Die etablierten Geschäftsbeziehungen definieren, wie wir in der ersten Folge bereits beschrieben haben, den Umfang der Wertschöpfungskette, auf die sich die Sorgfaltspflichten beziehen. Nochmal kurz zur Erinnerung an die Folge 1. Die Richtlinie versteht konkret unter einer Geschäftsbeziehung die Beziehung des Unternehmens zu einem Auftragnehmer, Subunternehmer oder jeder anderen juristischen Person, mit denen das Unternehmen eine geschäftliche Vereinbarung hat oder denen es eine Finanzierung, Versicherung oder Rückversicherung bereitstellt. Oder auch Tätigkeiten in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens für das Unternehmen oder in dessen Auftrag ausführen. Durch das Kriterium etabliert soll die Reichweite der Sorgfaltspflichten beschränkt werden. Zum einen soll die Geschäftsbeziehung beständig sein, in Anbetracht ihrer Intensität und Dauer. Und zum anderen soll es sich um eine erhebliche Geschäftsbeziehung handeln, die keinen unbedeutenden oder lediglich untergeordneten Teil der Wertschöpfungskette darstellt. Diese Geschäftsbeziehungen können direkt oder indirekt sein und können damit auch mittelbare Zulieferer erfassen. Diese umfassende Reichweite der Sorgfaltspflichten, die mittelbare Zulieferer mit einschließt, soll durch das Kriterium der Erheblichkeit eingeschränkt werden. Dies hat Ähnlichkeit zum französischen Lieferkettengesetz, wo die relevanten Geschäftsbeziehungen durch ihre Regelmäßigkeit, Stabilität und das Geschäftsvolumen gekennzeichnet sind. Im Gegensatz dazu unterscheidet das deutsche Lieferkettengesetz nach mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern und nicht nach der Intensität der Geschäftsbeziehung. Im deutschen Lieferkettengesetz bestehen bei mittelbaren Zulieferern die Sorgfaltspflichten erst bei substanzierter Kenntnis. Martina, hat der Rat zu den etablierten Geschäftsbeziehungen Stellung genommen?
Ja, also vollkommen richtig. Und zwar ist es so, dass auch hier keine Klarheit hinsichtlich der endgültigen Ausgestaltung besteht. Also so hat der Rat beispielsweise den Begriff unterteilt und das, da kann man ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar in direkte und indirekte Geschäftspartner, und zwar die einen, mit denen das Unternehmen eine Geschäftsvereinbarung über Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen geschlossen hat oder für die direkt Dienstleistungen erbracht werden, beziehungsweise die anderen, also indirekte Geschäftspartner, mit denen zwar keine direkte Beziehung besteht, für die aber mit den Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens zusammenhängende Geschäftstätigkeit ausgeübt wird. Zusätzlich hat er den Begriff Geschäftsbeziehung eingeschränkt auf reine Geschäftsbeziehung, und das ist eben die Beziehung des Unternehmens zu seinen Geschäftspartnern, wie eben definiert. Also die Qualifikation Etablierung würde auf Basis dieses Entwurfs wegfallen. Gleichso stellt der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments auf Geschäftsbeziehungen ab und hat die dann auch wieder konkretisiert, beziehungsweise hat auch ausdrücklich Tochtergesellschaften eingeschlossen. Also auch hier müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Okay. Im Zusammenhang mit dem Begriff Wertschöpfungskette wollen wir noch auf zwei tiefergehende Aspekte eingehen, und zwar Kunden und KMU, also kleine und mittlere Unternehmen. Aus den Definitionen des Richtlinienentwurfs folgt, dass Kunden grundsätzlich zur Wertschöpfungskette eines Unternehmens gehören. Für regulierte Finanzunternehmen werden die Sorgfaltspflichten aber begrenzt auf die unmittelbaren Kunden ihrer Leistungen, und auch KMU sollen insgesamt nicht zur Wertschöpfungskette dieser Unternehmen zählen. Bezüglich Finanzdienstleistungen stellen die Erwägungsgründe auch ausdrücklich klar, dass Verbraucher nicht erfasst sein sollen. Das sollte aber unseres Erachtens auch auf andere Produkte und Dienstleistungen zutreffen, wenn man auf eine gegenseitige Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien abstellt, da das Kriterium etablierte Geschäftsbeziehung hier angewendet wird, um den Umfang der Wertschöpfungskette, die für die Einhaltung der Sorgfaltspflichten relevant wird, zu bestimmen. Hinsichtlich der KMU unterfallen diese ja nicht direkt dem Anwendungsbereich der Richtlinie, aber sind natürlich als Teil der Wertschöpfungskette größerer Unternehmen betroffen. Insbesondere werden KMU durch das Contractual Cascading, auf das wir letzte Folge schon eingegangen sind, belastet. Es werden aber durch die Richtlinie Regelungen zum Schutz von KMU vorgesehen. Zum einen verlangt die Richtlinie von den erfassten Unternehmen, dass sie den KMU in ihrer Wertschöpfungskette gezielte und verhältnismäßige Unterstützung leisten. sollte die Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des Präventionsmaßnahmenplans die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KMU gefährden. Wenn es sich bei den direkten Geschäftspartnern von der Richtlinie erfasste Unternehmen um KMU handelt, gelten weitere besondere Anforderungen, zum Beispiel an die Vertragsklauseln. Diese sollen fair, angemessen und nicht diskriminierend sein und sollen so verhindern, dass Anforderungen und Belastungen aus den Regelungen der Richtlinie einfach ohne weiteres auf KMUs in der Wertschöpfungskette abgewälzt werden können. Die KMUs sollen zudem bei Zertifizierungen unterstützt werden. Nach dem Richtlinienentwurf können Unternehmen durch Industriestandards und Zertifizierungen die Einhaltung der Sorgfaltspflichten durch ihre Geschäftspartner überprüfen. Bei KMUs sollen dann die Kosten etwaiger notwendiger Zertifizierungen von dem von den Sorgfaltspflichten unmittelbar erfassten Unternehmen getragen werden. Dabei ist allerdings noch unklar, wer die Kosten tragen soll, wenn das betroffene KMU beispielsweise Geschäftspartner mehrerer von der Richtlinie direkt erfasste Unternehmen ist. Die Kommission plant auch deshalb, Leitlinien und Musterverträge zu veröffentlichen und KMU können unter bestimmten Voraussetzungen auch finanzielle Unterstützungen durch die Mitgliedstaaten erhalten. Martina, hat sich der Rat zur Definition und Umfang der Wertschöpfungskette weiter geäußert?
Ja, also auch hier muss man sagen, dass noch keine Einigkeit besteht. Betrachtet man den Standpunkt des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments bzw. den Vorschlag des Rats, dann weichen doch beide vom ursprünglichen Richtlinienentwurf ab. Der Rat der Europäischen Union stellt ja überhaupt auf eine Aktivitätskette ab, die die Tätigkeit der vorgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens, aber auch die Tätigkeit der nachgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens im Zusammenhang mit Vertrieb, Beförderung, Lagerung und Entsorgung des Produkts, einschließlich Demontage, Recycling, Kompostierung oder Deponierung umfassen soll. Ausdrücklich ausgenommen wäre da, und auch da schlage ich wieder die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel oder unter anderem die Entsorgung des Produkts durch den Verbraucher. Aber auch hier muss man sagen, dass wir abwarten müssen, wie der finale Richtlinientext dann tatsächlich lauten wird. Aber Jana, wir haben das letzte Mal dann noch zu einem wirklich relevanten Bereich gesprochen, nämlich der relevant ist für den Anwendungsbereich der Richtlinie, und zwar zu Hochrisikosektoren. Kannst uns du da vielleicht noch ein bisschen konkretere Details dazu geben, weil das haben wir das letzte Mal ja nur gestreift.
Ja, gern. Also zur Erinnerung nochmal an die letzte Folge. Es gibt drei Bereiche in den Hochrisikosektoren bisher im Richtlinienentwurf. Textilien und Kleidung, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und mineralische Rohstoffe. Zu Textilien und Kleidung gehört neben der Herstellung auch der Großhandel von bzw. mit Textilien, Bekleidung, Leder und ähnlichen Erzeugnissen. Unter Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft gehört unter anderem die Herstellung von Lebensmittelprodukten und der Großhandel mit landwirtschaftlichen Rohstoffen, lebenden Tieren, Holz, Lebensmitteln und Getränken. Unter den Hochrisikosektor mineralische Rohstoffe wird nicht nur die Gewinnung mineralischer Ressourcen und Herstellung von Grundmetallerzeugnissen gefasst, sondern auch den Großhandel mit mineralischen Rohstoffen, mineralischen Grunderzeugnissen und Zwischenerzeugnissen. Zu solchen Zwischenerzeugnissen gehören etwa Baustoffe, Brennstoffe und Chemikalien. Der Rat sieht in seiner Stellungnahme hier einige Verschärfungen vor. Bezüglich der Textilindustrie soll nicht nur Groß-, sondern auch Einzelhandel erfasst werden. Bei Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft soll neben der Herstellung auch die Vermarktung und Werbung von Nahrungsmitteln erfasst werden. Und im Allgemeinen sollen die Hochrisikosektoren um das Baugewerbe, Finanzdienstleistungen, IT- und Technologiebranche erweitert werden, einschließlich der Gerätehersteller, Social Media und Plattformdiensten. Wie in der letzten Folge bereits angesprochen, gelten für große Unternehmen zusätzliche Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Um nun zu den Sorgfaltspflichten zu kommen, haben wir ja in der ersten Folge schon angesprochen, dass für große Unternehmen zusätzliche Pflichten bestehen, und zwar hinsichtlich der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Wie sieht das konkret aus, Martina?
Genau. Also vielleicht wiederhole ich nochmal ganz kurz, auch für die, die heute das erste Mal eingeschaltet haben, zu den grundlegenden Pflichten für Unternehmen bzw. eigentlich die Unternehmensführung in dem Kontext. Ganz grundlegend ist nämlich zu sagen, dass die Unternehmensführung, also Geschäftsführer, Vorstände, dafür Sorge zu tragen haben, dass die Sorgfaltspflichten, das heißt eben jene Pflichten, die von der Richtlinie bzw. dann nach Umsetzung vom jeweiligen nationalen Gesetz vorgesehen sind, Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik sind. Hinsichtlich der Einhaltung dieser ist von den Geschäftsführern, Vorständen eine Unternehmensstrategie zu erstellen. Umfasst ist, und das wiederholen wir an der Stelle nochmal ganz kurz, also sowohl der Schutz der Menschenrechte als auch, und das unterliegt eben gewissen Größenklassen des Klimas, sowie der Umwelt. Es sind Richtlinien und Kodizes zu erstellen und ein unternehmensinternes System zu entwickeln, das die Überwachung und die Einhaltung dieser Pflichten sicherstellt. Dieses System unterliegt dann auch laufenden Aktualisierungspflichten. Werden potenziell negative Risiken erkannt, müssen entsprechende bzw. angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um die schädlichen Auswirkungen zu vermeiden oder abzuschwächen. Hier gab es im Entwurf des Rats teilweise Klarstellungen hinsichtlich notwendiger Investitionen zur Beseitigung, dass das sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle betrifft, sowie Ergänzung hinsichtlich der Beendigung der Geschäftsbeziehung bei negativen Auswirkungen. So wäre laut Entwurf des Rats ein Unternehmen dann nicht verpflichtet, die Geschäftsbeziehung zu beenden, wenn berechtigterweise davon auszugehen ist, dass die Beendigung zu negativen Auswirkungen führen würde, die schwerwiegender sind als die potenziellen negativen Auswirkungen und es keine Alternative zu dieser Geschäftsbeziehung gibt, das heißt unerlässliche Produkte oder Dienstleistungen, ohne die das Unternehmen einen erheblichen Schaden erleiden würde. Das müsste dann auch entsprechend begründet werden. Im Rechtsausschuss wird dazu eine weit striktere Meinung vertreten und auch hier, und da kann ich mich nur wiederholen, ist einfach abzuwarten, wie der finale Text lauten wird. Zu deiner Frage zum Klimawandel. Genau, also wie bereits in unserer letzten Folge besprochen, sollen Unternehmen, und das kommt eben darauf an, in welcher Größenklasse sie sind, auch direkt hinsichtlich der Eindämmung des Klimawandels in die Pflicht genommen werden. Unternehmen, die in die größte Größenklasse fallen, beziehungsweise auch dementsprechende Unternehmen aus Drittstaaten, sind verpflichtet, eine Strategie beziehungsweise einen entsprechenden Plan zu erstellen. Grundlegendes Ziel ist die Compliance mit den Grundprinzipien im Wandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und vor allem dem Pariser Klimaabkommen. Das Pariser Klimaabkommen sieht die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius vor. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung soll dabei, also bei entsprechender Festsetzung dieses Plans, mittels variabler Vergütung ein Anreiz, also ein Incentive, in Form von künftigen Bonuszahlungen gegeben werden. Und damit sollen auch den einzelnen Entscheidungsträgern individuelle Anreize gegeben werden, dieses Klimaziel zu erreichen. In Österreich gibt es dazu ja bereits grundlegende Regelungen, die unter anderem in Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie erst kürzlich überarbeitet wurden. Also wir haben hier bereits eine EU-rechtliche Grundlage als Basis für diese Vorschriften, als Basis für die Bezüge der Vorstandsmitglieder in börsennotierten Unternehmen und verpflichtende Auflagen zur Erstellung eines Vergütungsberichts. Also es gibt ja bereits jetzt die Pflicht für Vorstandsmitglieder in börsennotierten Unternehmen zur Aufstellung eines Vergütungsberichts. Aber Jana, das sind ja nicht die einzigen Pflichten. Die Richtlinie sieht ja weit mehr vor. Kannst du vielleicht noch ein paar gesellschaftsrechtliche Pflichten bzw. Aspekte, die im aktuellen Entwurf enthalten sind, beleuchten?
Die wichtigste gesellschaftsrechtliche Pflicht enthält der Richtlinienentwurf in Artikel 25 Absatz 1. Und zwar ist dort vorgesehen, dass die Mitglieder der Unternehmensleitung bei ihren Entscheidungen die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen für Nachhaltigkeitsaspekte, gegebenenfalls auch die Folgen für Menschenrechte, Klimawandel und Umwelt berücksichtigen müssen. Diese Pflicht soll weiter von der jeweiligen mitgliedstaatlichen Geschäftsleiterhaftung erfasst werden. Das ist jetzt sehr weitreichend, denn dass bei Abwägung des Unternehmensinteresses sämtliche kurz-, mittel- und langfristigen Risiken für den Bestand und die Wertschöpfung des Unternehmens berücksichtigt werden müssen, ist, denke ich, über Österreich hinaus auch in weiteren mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen unstreitig anerkannt. Und dazu gehören natürlich auch Risiken aus den Bereichen Menschenrechte, Klima und Umwelt. Aber der Richtlinienentwurf geht hier in seiner Rechtsfolge noch weiter. Es geht nicht mehr nur um die Abwägung nach Unternehmensinteresse, sondern Nachhaltigkeitsaspekte werden als eigenständiger Abwägungspunkt etabliert. Das sind natürlich Zielkonflikte in Unternehmen und bei unternehmerischen Entscheidungen vorprogrammiert. Und der Richtlinienentwurf hat hier auch keine Hilfestellung zur Lösung, zum Beispiel wie Nachhaltigkeitsaspekte und Unternehmensinteressen zu gewichten sind und ob am Ende die Nachhaltigkeitsaspekte zu bevorzugen sind oder nach dem Unternehmensinteresse entschieden werden kann. Das führt natürlich zu erheblicher Rechtsunsicherheit, da Nachhaltigkeitsaspekte, wie es wörtlich im richtigen Entwurf steht, ein sehr weiter und nicht definierter Begriff sind und dadurch die Ausfüllung des Begriffs und das bestehende Risiko bei der Abwägung im Rahmen unternehmerischer Entscheidungen den Geschäftsleitern überlassen wird, aber eigentlich Aufgabe des Gesetzgebers ist.
Aber das hat ja jetzt doch sehr weitreichende Auswirkungen auf
geschäftspolitische Entscheidungen. Besteht dann da die Gefahr, dass das zu gesellschaftsrechtlichen Systembrüchen in den Mitgliedstaaten führt?
Ja, das ist genau der Kritikpunkt. Laut den Erwägungsgründen der Richtlinie soll es sich zwar nur um eine harmonisierende Klarstellung handeln und Systembrüche im Gesellschaftsrecht der Mitgliedstaaten weder intendiert sein noch erforderlich sein. Aber natürlich befasst sich die Richtlinie damit mit der Definition des Unternehmensinteresses und der zentralen Frage des Gesellschaftsrechts Shareholder Value versus Stakeholder Value. Das hat damit natürlich auch Auswirkungen auf Umfang und Reichweite der Business Judgment Rule, die den Geschäftsleitern bei ihren unternehmerischen Entscheidungen zugutekommt. Durch die Vorgabe der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei unternehmerischen Entscheidungen wählt der Richtlinienentwurf klar einen Stakeholder Value Ansatz. Das wird auch weiter deutlich in Artikel 26, der unter anderem festlegt, dass die Mitglieder der Unternehmensleitung bei Erfüllung ihrer Pflichten aus der Richtlinie die Beiträge von Interessenträgern und Organisationen der Zivilgesellschaft angemessen berücksichtigen sollen. Da bist du ja schon in der Einleitung darauf eingegangen, dass hier ein Stakeholder-Dialog vorgesehen ist. Die Mitgliedstaaten haben im Rat deswegen Bedenken geäußert, dass Artikel 25 zu weit in die nationalen Regelungen der Organhaftung eingreift und die Pflicht der Leitungsorgane im Unternehmensinteresse zu handeln untergraben könnte. Deswegen sieht der Rat in seiner Stellungnahme auch die Streichung von Artikel 25 und 26 vor und zieht die weiteren Elemente des Artikel 26 in die Bestimmung über die Sorgfaltseinbeziehung der Sorgfaltspflicht in die Unternehmensstrategie und Risikomanagementsysteme, auf die du schon eingegangen bist, vor.
Vielen Dank, Jana. Ein Thema, das wir zwar in der letzten Podcast-Folge schon behandelt haben, auf das wir aber ob der enormen Bedeutung jetzt nur mal kurz eingehen möchten, ist das Thema Kenntnisfiktion und Beweislastumkehr. Und zwar ist es so, und das ist jetzt nur eine kurze Wiederholung, dass Unternehmen gemäß des aktuellen Entwurfs verpflichtet sind, ein wirksames Beschwerdeverfahren einzurichten. Und zwar muss dieses Verfahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen, dass Betroffene Zugang zu Beschwerdemöglichkeiten erhalten. Wer ist darunter beschwerdeberechtigt? Das sind jetzt einerseits betroffene Personen oder Personen mit berechtigtem Grund zur Annahme, dass sie von negativen Auswirkungen betroffen sein könnten, beziehungsweise Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervertreter, die in der Wertschöpfungskette tätige Personen vertreten und auch im Bereich der betreffenden Wertschöpfungskette aktive Organisationen der Zielgesellschaften beziehungsweise NGOs. Der Richtlinienentwurf enthält hierzu eine Beweislastregel. Und zwar wird eine begründete Beschwerde beim Unternehmen eingereicht, gilt die negative Auswirkung, die Gegenstand der Beschwerde ist, als ermittelt. Dies hat zur Folge, dass das betroffene Unternehmen, wenn es keine positive Kenntnis von dieser negativen Auswirkung hat und selbst bei der Erfüllung der eigenen Identifizierungs- und dementsprechend Sorgfaltspflichten von diesem keine Kenntnis erlangt hätte, Präventions- und Abhilfepflichten zu treffen hat. Dies hat zur Folge, dass betroffene Unternehmen, selbst wenn sie keine positive Kenntnis von der negativen Auswirkung haben, und zwar selbst bei Erfüllung der eigenen Identifizierungspflichten und dementsprechend auch obliegenden Sorgfaltspflichten, von diesen keine Kenntnis erlangt hätte, trotzdem Präventions- und Abhilfepflichten zu treffen hat. Die Verletzung dieser wäre haftungsbewehrt. Ungeklärt ist auf Basis des aktuellen Entwurfs aber, wer darüber entscheidet, wann und ob eine Beschwerde hinreichend begründet ist. Ist es aus Sicht der Gesellschaft oder eines objektiven Drittens? Die Frage, die sie in dem Kontext ergibt, ist auch, ist es eher Erkenntnisfiktion, also Beweislastumkehr? Eine Beweislastumkehr würde ja bedeuten, dass man einen Gegenbeweis erbringen kann. Im aktuellen Entwurf heißt es aber, gilt als ermittelt. Das klingt ein bisschen nach unwiderlegbarer Vermutung und ist aktuell auch Gegenstand weitgehender Diskussionen. Wie das dann endgültig ausgestaltet wird, müssen wir noch abwarten. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber jedenfalls zu erwähnen, was unmöglich ist, kann auch nicht geschuldet werden. Also niemand kann die Mängelfreiheit in der gesamten Wertschöpfungskette garantieren. Und das wollen wir in dem Zusammenhang schon einmal, wir haben das in der letzten Folge schon erwähnt, schon einmal ins Bewusstsein rufen. Also es geht wirklich um ein sorgfältiges Bemühen und insbesondere darum, und das hat Diana heute ja wieder wiederholt, Rechte und Pflichten vertraglich mit den Vertragspartnern zu verankern. Ein Verstoß gegen diese Sorgfaltspflichten ist Haftungsvoraussetzung. Hinsichtlich der Haftung der Geschäftsführer, und da möchte ich auch nochmal auf den Anfang verweisen, muss man auch sagen, dass es ja aktuell noch viel diskutiert ist und das wird insbesondere im Zusammenhang mit D&O-Versicherungen ein sehr spannendes Thema. Aber dazu wird es eine eigene Folge von unserem Litigation-Team geben. Und nun, Jana, hast du aber, und darauf freue ich mich ganz besonders, noch einen wirklich spannenden Aspekt für uns in dem Zusammenhang.
Ja, ich möchte noch kurz auf ein Thema eingehen, das sich nicht unmittelbar auf den Richtlinienentwurf bezieht, aber unseres Erachtens durchaus mit den neu eingeführten Sorgfalts- und insbesondere Offenlegungspflichten in Zusammenhang steht, und zwar Shareholder Activism. Aktivistische Strategien gehören mittlerweile zum Standardrepertoire größerer Vermögensverwalter, die sich früher auf einen gewöhnlichen Investor Relations Dialog beschränkt hatten und im Übrigen passiv geblieben waren. Diese Zunahme des Aktivismus ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren beobachten ließ und weiter zunimmt. 2020 wurde etwa nach Analysen der Investmentbank Lazard als ein Rekordjahr des Shareholder Activism in Europa bezeichnet. Alle aktivistischen Strategien haben gemeinsam, dass eine Investition in Aktien oder andere Finanzinstrumente erfolgt und der Investor durch zusätzliche Einwirkung auf die jeweilige Gesellschaft oder andere Investoren versucht, die Rendite seines Investments kurzfristig zu steigern. In jüngster Zeit gewinnen aber zunehmend Investoren Bedeutung, die auf Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens einwirken, um Veränderungen der Governance des Unternehmens zu erreichen und soziale und Umweltbelange dabei zu fördern. Wesentlich beigetragen zu der Zunahme von sogenanntem ESG-Aktivismus hat dabei insbesondere die Ausweitung der ESG-bezogenen Berichterstattungs- und Offenlegungspflichten. Bei einem sehr prominenten Beispiel erwarb ein Aktionär 0,02% Unternehmensanteile und drängte einen Mineralölkonzern zu mehr Nachhaltigkeit und einer neuen Finanzstrategie, die sich im Vergütungssystem widerspiegeln sollte, mit dem Ziel langfristiger Wertsteigerung. Vornehmlich geschah dies durch Schriftwechsel mit der Verwaltung und einer öffentlichen Kampagne. Mit Unterstützung der größten Vermögensverwalter, unter anderem BlackRock und Vanguard, diversen Pensionsfonds und wichtigen Stimmrechtsberatern wurden schließlich 3 der 4 vorgeschlagenen Kandidaten für das Board of Directors durchgesetzt. Das ist ein Beispiel, das eindrücklich deutlich macht, wie ein aktivistischer Aktionär mit einer sehr geringen Beteiligung Ziele durchsetzen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kampagnen aktivistischer Aktionäre künftig neben ESG-Aspekten allgemein auch auf Aspekte des Richtlinienentwurfs und der Compliance innerhalb der Wertschöpfungsketten abzielen, zumal auch hier umfassende Offenlegungspflichten von der Richtlinie vorgesehen sind.
Vielen Dank, Jana, und vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Und ich darf an dem Punkt auch noch einmal auf unsere kommenden Podcast-Folgen verweisen, die dieses Thema sowie auch verschiedene ESG-Aspekte im Zusammenhang mit diesem Thema aufgreifen werden und in denen wir auch mit Experten aus verschiedenen Bereichen zu diesen Themen diskutieren werden.
Vielen Dank, dass Sie sich unsere heutige Wolfteil-Soundshot-Folge angehört haben. Für weitere Informationen können Sie uns sehr gerne per E-Mail unter soundshot@wolfteils.com kontaktieren oder unsere Website unter www.wolfteils.com besuchen.